I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, Leute, oder? Da sind wir schon wieder. Folge 6 von Die Sendung mit den gelben Leuten, euer Lieblings-Simpsons-Podcast, wenn es um Fachkompetenz rund um die Sendung mit den gelben Leuten geht. Nicht nur von mir präsentiert, sondern natürlich auch von meiner besseren Hälfte, und zwar Lukas. Hallo, Lukas.
Hi, Max. Hi, du Ein-Mann-Blockbuster.
Danke. Danke, dass es auch mal hier seine Erwähnung fand.
Ey.
Der Ein-Mann-Blockbuster.
Ich finde das, also das muss auch in jeden Wikipedia-Eintrag, in jede Twitter-Bio, das, besser kann man es gar nicht zusammenfassen. Max Nachtsheim, Ein-Mann-Blockbuster.
So bin ich. Die Ein-Mann-Armee, der, wie Azad, der Ein-Mann-Wolf, wie heißt der Rapper nochmal, der immer ein Wolf ist?
Der Wolf? Nee, das war ein anderer.
Der Wolf, das war auch ganz tief gerade gegraben. Wie heißt der denn hier, der nicht...
Ja.
Der andere Kalendersprüche-Rapper.
Kontra K hat viel mit Wölfen.
Kontra K, toll.
Ey, Erfolg ist kein Glück.
Erfolg ist kein Glück. Liebe ich alles sehr.
Ach ja.
Und natürlich auch der Ein-Mann-Blockbuster. Er hat ja auch von mir ins Leben gerufen. Lukas, wir haben heute schon gepodcastet. Das wissen die Hörer natürlich jetzt hier. Vielleicht nur vereinzelte davon. Weil wir heute schon unseren Mandalorian-Talk aufgenommen haben, der bereits am Freitag auf Patreon veröffentlicht wurde von Man Cave und im Autokino.
Genau.
Das ist nämlich unser anderes Fachkompetenz. Wenn ihr euch sagt, Fachkompetenz von den beiden mag ich schon sehr gern, könnt ihr euch nochmal den Mando-Talk reindotzen. Den machen wir auch jede Woche Freitag, weil jeden Freitag einfach jetzt gerade Mandalorian-Zeit ist und das ist für uns sehr schön. Außerdem ist auch heute der Tag zum ersten Mal in der Geschichte von Die Sendung mit den gelben Leuten, dass wir nicht in einem Raum sind beim Aufzeichnen, was ich ein bisschen schade finde, aber manchmal lässt es die Zeit dann einfach nicht zu.
Nee.
Die Zeit, nicht nur die Zeit von uns, sondern auch die Zeit da draußen, die ist ja momentan auch ein bisschen schwierig.
Genau.
Ja, und deswegen sind wir heute hier versammelt, in digitaler Form.
Ich fühle mich dir trotzdem sehr nah und merke aber trotzdem auch für mich so, das muss eine Ausnahme bleiben. Ich finde das so schön, wenn wir zusammen auf einer Couch sitzen, wenn ich in deine Knopfaugen reingucken kann, während wir podcasten.
Das ist so lieb. Das ist echt einfach nur lieb. Meine Knopfaugen. Ja, du hast auch sehr schöne Augen, Lukas. Muss man einfach mal sagen. Sehr schön, sehr schöne Augen. Sehr schönes Gesicht auch.
Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Review. Die sprechen nur über ihre Augen.
Nur über, da geht's nur, und im Hintergrund läuft immer einfach eine Spülmaschine. Es ist, was wollte ich denn sagen? Es ist auch ein bisschen, weißt du, was auch schade ist? Weil ich habe die Woche hier noch ein Format aufgezeichnet für Patreon mit Jessica. Das ist ja auch jemand, der regelmäßig jetzt in letzter Zeit auf Patreon bei der Zettelwirtschaft mal dabei ist. Und hier steht noch so, ich habe dann das ganze Equipment, den Zoom, die Mikrofone, das ganze Zeug, was wir nutzen, das habe ich hier schon so aufgereiht auf dem Tisch zum ersten Mal. Normalerweise baue ich ja immer auf, wenn du kommst, aber dabei habe ich alles schon so hingelegt und es liegt hier so. Es liegt hier ganz zart und es will benutzt werden.
Das ist so, wie wenn man zum Essen eindeckt und dann sagt spontan noch jemand ab.
So ist es. Hier liegt alles so ganz ordentlich zusammengerollt, liegt so auf dem Tisch in völliger, so schon so Zen-Meister-mäßig, war ich schon so, die nächsten Tage wird hier Sims aufgezeichnet. Dann kam es gestern, das geht leider nicht. Nicht schlimm. Und dann siehst du, wie man so einen riesigen Braten einfach in die Müll, der so 8 Stunden gegart hat, einfach so in den Müll wirft.
Du baust so diese große Banderole Happy Simpsons Day ab, nimmst alles Happy an Deko Simpsons runter. Day.
Siehst du, wie so ein Backblech gelbe Muffins einfach so in die Mülleimer kippe.
Und ziehst traurig den Partyhut runter.
Ja. Kein Problem, Lukas.
Oh Mann.
Ja. Naja, ja. Nächstes Mal dann.
Wie ist es? Ich sag mal, sind wir ehrlich, noch sind es nicht genug Hörer, dass ich einfach mein Studium schmeißen kann. Dementsprechend sind wir heute leider zeitlich eng gebunden. Ab sechsstelligen Summen denke ich darüber nach.
Ab sechsstelligen Summen denken wir generell über vieles nach. zum Beispiel, welches Boot, wann, wie, wo und kaufen wir uns jetzt noch die Insel oder kaufen wir sie nicht?
Ob die Gentilburg nahe Aschaffenburg für deine Mancave noch reicht?
Immer noch dieses Turmzimmer. Ja. Ich will immer noch für mein Spielzeug dieses Turmzimmer haben. Naja.
Nachvollziehbar.
Wir haben uns heute eine ganz tolle Simpsons-Folge ausgesucht, die ganz, ganz wichtig ist auch in meiner Simpsons-Fan-Historie, nämlich Homer der Auserwählte. Das ist eine Folge, die wir sogar in der Schule geguckt haben.
Echt?
Ja, weil unser Lehrer damals gesagt hat, die erklärt ganz gut, wie Sekten funktionieren. Und auch die Dummheiten von Sekten. Und das finde ich immer wieder, ich habe die Folge heute gesehen und diese Folge ist ja auch einfach ähnlich wie die Monorail-Folge, die ja gerade auch nochmal durch das Weiß-Magazin und sowas auch nochmal so einen krassen dritten Frühling erlebt. Mhm. Dass ich aber immer wieder begeistert bin, wie diese Folgen für so Gesellschaftskritik und sowas auch in der Öffentlichkeit genutzt werden, auch als Referenz, aber sie so voll mit Quatsch sind. Also ich habe heute die Folge geguckt und habe gedacht, die ist so voll von Quatsch und die hat so eine kranke Gagdichte auch. Die man natürlich alle schon mal irgendwie kennt und die sich auch irgendwie, in der Folge sind sehr viele Sachen, die ich viel zitiere. Mhm. Viele Sachen. Und natürlich hat die dann auch noch diesen Unterton mit der ganzen Sektengeschichte und Verschwörungstheorien und so ein bisschen, das ist da alles so ein bisschen drin. Also da könnte wahrscheinlich noch, wenn die Folge 20 Minuten länger gehen würde, wäre da noch wahrscheinlich wesentlich mehr Kritik in die Richtung drin. So muss man sich halt auf das Wesentliche begrenzen und trotzdem auch noch viel Quatsch erzählen und das macht die Serie oder macht die Folge zu einer der wahrscheinlich zeitlosesten und einer der besten und auch meist zitierten Simpsons-Folgen, die es so gibt auf dem Planeten.
Ey, passt auch einfach unfassbar gut, deshalb gut haben wir sie ausgewählt, so ein bisschen Selbstbeweihräucherung in die aktuelle Zeit. Verschwörungstheorien sind wieder ein Thema. Ist damit ja fast aber dann doch noch zahmer als die Realität, weil es halt von 1995 ist. Und da hat man noch nicht dieselben Probleme wie jetzt. Geil, oder? Wie eben schon angesprochen, ist aus 95 und Staffel 6, Folge 12, wer sie noch nicht gehört hat, Homer der Auserwählte. Is it.
Genau. Und ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen in den Folgenteil rein. Obwohl du kannst natürlich, jetzt habe ich so gesagt, wie mein Bezug zu der Folge war, wie war denn deiner im Vorfeld so? Also wie bist du mit dieser Folge, wie hast du die wahrgenommen, die letzten Jahrzehnte?
Ich finde das ganz spannend, deswegen habe ich mich da eben so ein bisschen zurückgenommen. Die Folge ist absolut präsent gewesen, also ne, Steinmetze klingeln direkt mehrere Glocken bei mir. Aber das ist keine Folge, aus der ich viel zitiert habe. Also das ist nicht so eine Folge, auf die ich mich krass irgendwie zurückbeziehe mit manchen Sachen. Ich habe aber gemerkt, da ist einer der Gags drin, die ich einfach wirklich unfassbar... Vielleicht für mich der beste Abe Simpson-Gag ist da drin.
Wenn er sein Portemonnaie leert?
Exakt.
Ich bin Vorsitzender der Schwulen- und Lesbenvereinigung. Warum, weiß ich selber nicht. Liebe ich auch. Ist ein fantastischer Gag. Ich werde dir später... Es sind wirklich 3-4 Sachen drin, die ich zitiere. 3-4 Sachen drin, die sich in meinem Alltag bis heute existieren und zitiert werden.
Gespannt. Der Couch-Gag ist ja dieses Mal wieder ein kultureller. Ich habe das auch direkt wieder gesehen und habe mir gedacht, fuck, das muss ich recherchieren, weil wenn ich das nicht weiß, irgendwie unangenehm. Weil es sich auf diese Gemälde von Escher bezieht, der ganz oft so, ich sag mal, geometrisch unrealistische Räume gestaltet hat, also wo dann Treppen nach oben führen und nach unten und aus den Seiten kommen und so. Und so laufen die ja in dem Couch-Gag auf ihre Couch, was auch einfach mal wieder so ein bisschen diese kulturelle Breite der Simpsons abbildet, weil auch so ein Gag wird gemacht. Mhm. Und dann geht's doch eigentlich los mit dem Klempner, ne?
Genau, wir sehen den Klempner. Ich hab dir gesagt, du sollst es nicht da reinmachen, steht auf seinem Auto drauf. Und der Klempner ist das Sinnbild eines jeden gelangweilten Klempners, den man schon mal erlebt hat, der irgendwo reinkommt und sagt so, ja, da muss ich jetzt erstmal hier die Dreiermutterschraube und dann hier, ne, also das soll ja noch gar nicht. Und der sich halt, das absolute Klischee, überspitzte Klischee, aber wo es auch trotzdem jeder, der irgendwie schon mal Probleme mit einem Klempner hatte oder sowas, solche Situationen erlebt hat, auch so nickend daneben steht und sagt so, leider kenne ich das genau auch so, scheiß nervig. Weil er steht in diesem völlig überfluteten Keller, wo das Wasser rausläuft, der sagt so, ja, ich müsste die Teile bestellen, das würde jetzt erstmal 3 bis 4 Wochen dauern, raucht dabei irgendwie Pfeife auch.
Ja.
Marge sagt dann noch so, ja, ich glaube, irgendwo hier ist auch unsere Katze. Dann siehst du ihn einfach miau, den Katzenschwanz durchs Wasser treiben. Und im Übrigen, im Hintergrund sieht man ja immer diese riesige Statue, die Mr. Burns irgendwann mal den Simpsons schenkt, die keinen Wert hat. Und das ist einer der kontinuierlichsten Gags bei den Simpsons.
Krass.
Dass einfach dieses Ding immer im Keller steht.
Ja.
Und wo ich mich auch mal frage, wie haben sie diesen riesigen Steinklops eigentlich in den Keller bekommen?
Diese gargelige Holztreppe runter.
Ja, die kragelige, also es macht ja gar keinen Sinn, was da passiert. Naja, aber, und die Katze...
Ja, ich muss gerade tatsächlich sehr pedantisch sein. Weil in diesem 2 bis 3 Wochen-Gag ist ja für mich, also ich lieb den, weil er sagt ja, das dauert 2 bis 3 Wochen, wenn ich die Sachen heute bestelle, was ich nicht tun werde.
Ja, was ich nicht tun werde. Und dann macht er sich die Pfeife an. Und das ist total dumm. Und dann guckt er auf seinen Beeper und auf dem steht so Battery Low.
Ja.
Und oh, ein Notfall. Oh, Notfall, ich muss los. Und das ist halt so, oh Mann, ey, das ist richtig großartig. Und da merkt man halt so, okay, Huber wird, die Simpsons werden hier keine Hilfe bekommen. Die sagen dann, sagt er doch, was soll ich denn tun? Und sagen, stellen Sie einen Topf drunter. Ja. In dieser Raum, der schon völlig voll mit Wasser ist, stellt er halt diesen Topf und ist, und der treibt dann, hey, das funktioniert ja gar nicht. Und aus dieser Albernheit und den alltäglichen Problemen geht's dann weiter. Wir sehen dann Huber, wie er zur Arbeit fahren will. Und es ist Stau. Und man hört dann noch die Nachricht, dass der Stau-Reporter aus dem Hubschrauber, die sagen so, ein riesiger Stau, soweit ich sehen kann.
Ja.
Und wir sehen dann einfach, dass die Kamera rauszoomt und der Helikopter von denen einfach auf der Autobahn liegt und die Autos dahinter einfach, ja.
Er der Stauverursacher praktisch ist. Ja, Arnie Pie ist das.
Einfach nur großartig erzählt, dass auch alle ganz still in den Autos sitzen und sich das angucken, ist so ein, ich glaube, das ist nur so ein praktischer Zeichengag gewesen eigentlich, so der gar nicht so richtig als das vorgesehen war, aber den finde ich auch genial. Ja. Dann geht das Ganze weiter.
Genau, es geht ja dann weiter praktisch, dass er auf der Arbeit irgendwann ankommt, viel zu spät natürlich, und seinen Parkplatz sucht und an seinem Parkplatz ankommt, dahinter ist ein Zaun und dahinter ist sein Haus. Und das würde ja nicht reichen, wir wissen ja, wie das Haus der Simpsons aussieht, wenn man sieht, nee, Bart und seine Mutter stehen noch im Fenster und er so, hey Dad. Und wie er es dann auch einfach nur ignoriert. So,
Ey, das ist halt auch das Geile, weil das wieder so eine Szene ist, die zeigt, Springfield hat bei den Simpsons einfach keine feste Struktur.
Ja.
Die Stadt wird für jeden Gag so zurechtgebogen.
Das verändert sich, immer wie man es so braucht.
Genau, es ist immer so, also so wie auch im Film, zum Beispiel, wenn die Kirche neben Moe's Taverne auf einmal ist. Und damit halt irgendwie die Kirchengänger rüber in Moe's Taverne rennen und die Leute aus Moe's Taverne in die Kirche, was auch eine schöne Szene ist im Übrigen im Film.
Ja.
Und das mag ich auch sehr gern, weil das so doof so. Und dass die Stadt immer so, die Struktur und die Infrastruktur der Stadt einfach sich so zurechtgebogen wird, wie man es gerade braucht, das, um halt Gags dafür zu schreiben.
Ja. Und am Parkplatz beginnt ja dann praktisch dieser erste dreigliedrige Gag, weil er dann Lenny und Carl trifft, die praktisch in Reihe 1 direkt vor der Eingangstür stehen. Er fragt sie halt so, ja, ey, warum habt ihr hier so gute Parkplätze? Und Lenny sagt dann, ja, das ist ein Geheimnis. Und Carl macht zum ersten Mal in dieser Dreierreihe, halt die Klappe. Und das...
Genau.
Also, wie soll ich sagen, der Tag geht ja damit weiter, dass er dann auf seinem gargeligen Hocker da sitzt, einbricht... der Hocker wirklich einfach ramponiert as fuck ist und ihn das auch so wütend macht, dass der Hersteller dieses Hockers auf seine Revanche-Liste kommt.
Die sehr lang ist.
Die sehr lang ist und die vor allem anfängt mit der Bill of Rights. Das ist so das Einzige, was ich mir immer wieder, ich habe die heute tatsächlich, weil ja Mando eine Stunde später kam, zweimal gesehen, die Folge. Und das Einzige, was ich mir immer merken kann, ist, dass der erste Punkt die Bill of Rights ist. Auch das vielleicht ein Argument, was man momentan in der aktuellen Zeit vielleicht sogar noch mehr fühlt als 1995.
Stimmt.
Aber anderes Thema.
Anderes Thema. Genau, das zweite, also Auto, dann die Hocker.
Genau.
Dann geht's zum Automaten.
Dann geht's zum Automaten, genau. Bei den Sitzen sieht er dann nochmal Lenny und Carl mit diesen großen Massagesesseln praktisch im genau gleichen Setting sitzen. Wieder das Ding, hey, das ist ein Geheimnis, kann ich nicht drüber reden. Sch, halt die Klappe. Und bei dem Automaten ist dann das mit den Ringen, meine ich, ne? Dass die praktisch genau, diesen Ring einfach... Genau, dann
diese Steinmetz-Symbolringe.
Und ja, dann kommen halt Free Drinks raus.
Das sieht Huma aber gar nicht. Und er kauft sich ja halt ganz normal, er wirft halt ganz gerne normal sein Kleingeld ein und dann sagt er, was macht ihr heute Abend? Wollen wir Bowling spielen gehen? Dann sagen wir können nicht. Wir müssen zu einem geheimen Treffen. Wir haben was anderes vor. Und dann sagt Karl trinkt dann gerade und Lenny sagt irgendwie so was von wegen, dass, als Huma dann nachfragt, wo sie denn hingehen, sagt er so, das darf ich nicht sagen.
Genau, das ist ein Geheimnis.
Und dann guckt Karl nur rüber, während er noch trinkt, ein Auge aufgerissen, ihn streng und dann übernimmt sozusagen Huma
die Funktion
und sagt, halt die Klappe. Und das fährt ihn dann so ein bisschen patzig an.
Da schmeiße ich mich halt immer weg. Ist so einfach aufgebaut. Das ist ja wirklich einfach, ne, 3 immer eine gute Zahl für einen Gag. Und es wiederholt sich, es baut sich auf. Es ist eigentlich klar, irgendwas muss damit passieren. Aber wie Huma dann da steht, halt die Klappe. Ich lieb's. Das ist wirklich auch einer meiner liebsten Gags in der Folge. Und da gibt's einige.
Absolut.
Eigentlich gibt's ja dann praktisch, wer hätte es erwartet bei den Simpsons, nächste Szene, nächste Gags. Weil dann ist die nächste Szene ja, dass sie beim Abendessen sitzen. Und Huma genau. praktisch seine Situation schildert.
Genau, also er schildert seine Situation und beschwert sich halt darüber und sagt, er will ihn unbedingt, er weiß nicht, er fühlt sich ausgeschlossen. Und kommt dann schon der... Nee, wann kommt denn der keine Huma-Gag zum ersten Mal? Ich glaube danach...
Der kommt danach erst, wo sie mit Abe sprechen.
Genau, er sitzt dann da am Tisch mit ihr und sagt irgendwie so, ja, er will ihn nachspionieren, er will wissen, was da los, was da vor sich geht. Und dann sagt Marge diesen legendären, du kannst dich Leuten nachspionieren, weißt du doch, als du behauptet hast, Bill Clinton hätte unseren Garten untergraben.
Ja.
Und irgendeiner muss es gewesen sein.
Das liebe ich auch.
Also das ist halt einfach, dass der zu dem Zeitpunkt amtierende amerikanische Präsident seinen Garten untergräbt und er sagt, aber irgendjemand muss es gewesen sein, lieb ich einfach nur, weil es gar keinen Sinn macht, was da passiert.
Aber auch klassische Verschwörungslogik, irgendjemand muss es gewesen sein, warum nicht Person XY?
Ja,
es muss absolut. Keinen rationalen Zusammenhang haben, sie muss nur da sein.
Absolut. Und dann kommt der nächste Gag, den ich auch sehr gerne zitiere.
Mhm.
Und zwar ist es der nämlich so, wenn Huma sagt so, ich geh jetzt los, dann sagt, du gehst aber nicht Lenny und Karl nachspionieren, ja? Nein, auf gar keinen Fall. Ich gehe raus, um Lenny und Karl nachzuspionieren. Nein! Und das ist einfach auch so ein von mir sehr gern zitierter Satz, beziehungsweise so dieses Dummheit, das gibt's auch später nochmal in einer anderen Szene im Postamt, wenn er sagt, mein Name ist Sir Montgomery Burns und dann sagt sie, wo wohnen Sie denn? Sagt er irgendwas anderes, oder wofür steht denn das S? Dann sagt er, das habe ich vergessen. Also das ist so ein typischer Humor-Stofer-Gag.
Aber auch ein sehr, sehr guter Gag.
Absolut ein guter Gag.
Weil es ja auch so ein bisschen wieder so ein Stück weit eine Unschuld zeigt, weil er kann halt nicht so geil lügen, weil er vielleicht ein bisschen zu doof dafür ist.
Ja, es ist halt seine Naivität
genau.
und sein Trotteltum.
Und er hat ja dann diesen genialen Plan, wo ich tatsächlich im ersten Moment aufgeschrieben habe, haben sie da einen Gag liegen lassen, weil er ja dann den Farbeimer hinten ans Auto von, ich weiß jetzt gar nicht, ob Lenny oder Karl, hängt und praktisch ein Loch reinsticht, damit die Farbtropfen ihm zeigen, wo die hinfahren.
Mhm.
Und er entscheidet sich ja, gelbe Farbe zu nehmen und dann sieht das ja aus wie ein Fahrstreifen, was sie hinter sich herziehen. Der ja in den USA auch teilweise gelb sein kann.
Mhm.
Und ich habe eigentlich nur auf den Moment gewartet, weil ich die Folge nicht mehr so gut in Erinnerung hatte, dass er erstmal falsch fährt, weil er einfach der Mittellinie von der Straße folgt. Aber es ist nicht passiert. Und ich glaube, es ist bewusst, dass das nicht passiert ist, aber ich habe mir gedacht, das wäre ein einfacher Gag. 10 Staffeln später wäre der gekommen.
Witzig, ich habe das Gleiche gedacht. Und ich finde auch, dass diese Szene an einer Stelle abgehakt wirkt.
Oh, vielleicht haben die den rausgeschnitten.
irgendwie wirkt die einmal so ganz komisch, weil ich finde auch, dass die Simpsons nehmen ja gerade in dieser Zeit, also gerade auch in dieser sechsten Staffel, so viele Gags auch einfach mit, ne? Dass ich mich gefragt habe, warum wurde hier so komisch normal gehandelt? Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass da früher einer drin war oder das, was jetzt rausgeschnitten wurde. Manchmal sind ja Disney Plus Sachen auch so ein bisschen nachbearbeitet, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind. Aber das ist dem.
Ja, aber vielleicht hat der es gar nicht. Also dafür bin ich jetzt blöd, dass wir einen Simpsons
gar nicht geschafft haben. Ja.
Genau, der hat es vielleicht einfach nicht in den Final Edit geschafft. Und es gibt diesen Moment, wo er dann praktisch kurz davor ist, da einzubiegen. Ich weiß genau, wo du es meinst. Da wirkt es auch, als gäbe es einen harten Schnitt. Also da ist irgendwas so ein bisschen seltsam.
Also alles ein bisschen seltsam. Aber naja, also vielleicht habt ihr da draußen ja auch irgendwie, wisst ihr mehr.
Genau.
Dann schreibt's doch auf unseren Social-Media-Kanal, @diegelbenleute, toll.
Wo sich da freuen wir uns. Nach der letzten Folge auch echt einige Leute hinverirrt haben.
Das freut mich.
Wachsen stetig, ich find's bisher eine sehr, sehr angenehme Community. Weil ich werd halt, das Schlimmste, was mir passiert ist momentan, dass ich mit coolen GIFs und so bombardiert werde.
Und ach, das ist ja ganz schlimm.
Ja, ey, die ganze Zeit lustigen Simpsons-Content sehen.
Mm.
Ist ermüdend, aber ich mach's trotzdem.
Er macht's für euch, Leute.
Das ist die extra Meile, die ich gehe.
Naja, und auf jeden Fall spioniert er ihn dann hinterher.
Ja.
Und hier ist unsere geheime Institution. Und das ist halt einfach überhaupt nicht geheim, was ein super riesiges, prunkvolles Steinmetzgebäude ist, was da jetzt einfach steht.
Was da steht und was ja auch ganz klar irgendwie kein normales Gebäude ist, ja nicht mal ein Firmengebäude. Jeder sieht, da ist irgendwas Okkultes,
Weirdes am Auge auch über der Tür und so, ne? Also dass die Symbolik des Auges auch mit eingebaut, die man ja so ein bisschen von den Illuminaten, also was heißt ein bisschen, also auf jeden Fall auch ein ganz starkes Symbol für die Illuminaten ist, das wachsame Auge. Und sie tragen auch Roben, da sieht man auch zum ersten Mal dann diese Steinmetzroben, die so weinrot sind mit diesen blauen Laken oder was auch immer davor. Mhm. Und sie gehen rein und Tuma versucht halt nachzuspionieren und versucht auch ganz cool selber rein zu marschieren, ganz locker lässig, läuft da dann auf den Türsteher zu, der dann einfach an Seitenspur und Huma dreht dann einfach noch wie sein Vater, wenn er in den Amüsierbetrieb kommt.
An die Szene muss ich auch denken.
Einfach im Laufen wieder um.
Und
man sieht dann im Endeffekt einen Schatten im Raum, weil Huma sich aufs Dach verfrachtet hat.
Auf dieser Glaskuppel liegt. Und das ist natürlich immer eine gute Idee, auch weil wir wissen, US-amerikanische Statik ist für die Ewigkeit gebaut. So auch bei dieser Glaskuppel, die relativ zeitig nachgibt.
Genau, er bricht dann nämlich ein.
Ich habe eben kurz gedacht, du hast das Geräusch gemacht, aber bei dir ist einfach ein sehr lautes Auto vorbeigefahren.
Das war ein Motorrad.
Ja, habe ich richtig erschreckt. Habe gedacht, jetzt brummt Max hier.
Sehr laut gepupst im Podcast.
Schade, 2 Sterne. Gut, bei Simpsons-Infos, es wird immer gepupst.
Es wird immer gepupst.
Auf jeden Fall, er kracht halt runter, wird natürlich sofort entdeckt, weil er eigentlich mitten in die Party reinfällt. Und es kommt dieser tolle Moment, wo Modus, meine ich sogar, sagt mit, das erfordert die härteste Strafe, die wir uns vorstellen können. Und dann schmeißen sie ihn raus.
Ja, mach, dass du verschwindest.
Ja.
Und was dann zu einem Cut führt, denn am nächsten Morgen steht Huma wieder auf der Arbeit, geht zu Lenny und Carl und sagt, ich habe gesehen, was ihr da in eurer Geheimorganisation macht und sowas und verbotene Dinge, schmutzige Dinge, ich will dabei sein. Und dann sagt Lenny einfach frei heraus, du kannst nicht zu den Steinmetzen kommen, das geht nur, wenn dein Vater auch Mitglied ist oder wenn du einem von uns das Leben rettest. Ja. Dann sagt Carl völlig genervt, oh, bis eben war es so ein gutes Geheimnis.
Ja.
Und dann
Huma knallt ihm ja doch dann dieses
Cholesterin-Moment
Ei raus,
ne?
Ja, genau. Es kommt dieser Cholesterin-Moment, ich glaube Lenny rettet er da, davor ein Ei zu essen, weil das Cholesterin könnte dich langfristig umbringen. Und dann kommt.
Genau, dann sagt Lenny, es ist überhaupt nicht nachgewiesen worden, dass Cholesterin Menschen nachhält. Es ist zwar, dass der Cholesteringehalt von Eiern ist zwar da, aber es ist nicht nachgewiesen, dass der Cholesterinwert dadurch im eigenen System steigt. Und dann sagt Huma so, hier hat sich doch irgend Cholesterin-Eiermann eingeschlichen. Und dann sagt er, nein, überhaupt nicht. Und dann winkt Lenny so unruhig zur Seite jemanden weg. Und dann siehst du jemanden in einem Eierkostüm wegrennen, der unterlegt ist, während er mit dem, während er wegrennt mit so einem ganz komischen Mäusefiepsen.
Ja.
was ich überhaupt nicht verstehe, aber was ich einfach nur, also was ich natürlich komplett einfach so hinnehme, weil es ein großartiger Fakt ist, dass dieses Ei beim Rennen ein Mäusefiepsen von sich gibt. Und Huma sagt diesen legendären Satz, verzieh dich, du Ei!
Ey, dieser ganze Moment, auch der Satz, den Lenny dann sagt, von wegen mit Cholesterin, ist zwar Cholesterin im Ei, aber dass das den Cholesterinwert des Menschen verändert und so, da ist so oft das Wort Cholesterin drin, dass das einfach, also das ist halt ein Satzungetüm. Und ich find's geil, weil man, natürlich kennt man irgendwie diesen Gesundheitsdiskurs um Eier und Cholesterinwerte und dass der halt irgendwie aus den 90ern kommt. Aber dass das wirklich so einen ganzen Simpsons-Gag wert ist, das hat mich heute nochmal nachhaltig beeindruckt.
Absolut. Ich liebe diesen Gag. Ich finde ihn großartig. Aber der Gag, der danach kommt, den liebe ich noch mehr. Das ist einer meiner liebsten Simpsons-Gags. Und auch wirklich der meistzitierte bis heute in vielen Situationen, wo es um irgendwelche, wo es um gaggigen Freundesausschluss und sowas geht. Und zwar liegt ja Huma dann im Bett und beschwert sich bei Marge und sagt, ich bin immer ausgeschlossen. Ja. Und sie sagt so, nein, alle lieben dich und so. Du siehst das Egg und so, nein, ich darf das nicht rein, das ist mir schon früher passiert. Und dann kommt eine Rückblende in seine Vergangenheit und dann sieht man ein Baumhaus und da oben sitzt ein Junge und sagt so, ey, alle rein, cool, dass ihr da seid, bla. Und dann kommt der kleine Homer und möchte auch ins Baumhaus rein und dann sagt der Junge so, nein, für dich leider heute kein Zutritt. Und er sagt, wieso? Und dann zeigt er auf ein Schild kommentarlos und da steht No Humors drauf. Keine Humor. Und dann sagt er so, aber Huma Klampet habt ihr doch reingelassen. Ja. Dann sagt er, keine Huma, Mehrzahl, das heißt, einer darf rein. Und dann guckt Huma Klampet aus, guckt so ganz kurz aus seiner Scheibe raus. Und das ist so eine, also das ist wirklich, das ist doch einer der geilsten Simpsons-Gags auf der Welt. Und das zitiere ich so oft, irgendwie so, keine Ahnung, weil das ist ja auch so ein typischer Gürnt-Gag, so mit diesem meine Freunde sind alle hier, Max ist auch da und so. Und es ist dann, ich drehe das dann immer so ein bisschen um und sag dann so, ja, keine Christians, aber Christus auch, ja, ein Christian darf rein. Also das wird sehr oft irgendwie in unserem Freundeskreis oder von mir vor allem irgendwie angebracht und zitiert, weil ich das ein fantastisches, lustiges, schönes Zitat finde.
Es ist, also ja, ist unfassbar guter Gag. Du hast mich eben mit deiner Interpretation von Huma Klumpet einfach gekillt, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste auch nicht, dass der bei Crash Bandicoot diese Maske synchronisiert hat, aber Hurra. Gut, dass du das nochmal kurz auch den Leuten vermittelt hast, wo die Querverbindung zwischen Huma Klumpet und Crash Bandicoot da liegt.
Sehr gerne, Leute, dafür bin ich da, das ist kein Problem.
Und dann kommt ja, also das ist ja wirklich, das ist ja einfach eine goldene Szene, weil sie gehen ja dann raus, Marge hat so ein bisschen Worte des Mitleids für ihn und sagt ja dann, Kinder können manchmal so grausam sein.
Großartig, also das, die Gagdichte ist da schon fast zu krass.
Marge steht im Türrahmen, oh wir dürfen und du hörst nur, wie er wegrennt und Lisa direkt Schmerzensschreie äußert. Und
au!
So, genau.
Das ist, lieb ich. Das die ist Szene ist großartig. Episch. Die ist wirklich episch. Und naja, dann geht's halt, dann trifft sich die ganze Familie nochmal am nächsten Tag am Tisch.
Genau, ne?
Und dann kommt die Szene, die vorhin schon mal angesprochen wurde. Die kann jetzt gerne Lukas.
Genau, mal, also es ist ja praktisch. Also Huma klagt nochmal der ganzen Familie sein Leid. Inklusive Grandpa Simpson, der aber erstmal nur so im Hintergrund ist, weil der Hauptdialog ja zwischen ihm und also Huma und Lisa vor sich geht, weil er halt sagt, ja, das und auch wirklich da wieder in dieses Kindliche geht, das ist so ein toller Club, die machen so coole Sachen. Und Lisa fragt, was machen die denn eigentlich? Coole Sachen halt? Du weißt doch gar nicht, was die machen. Ist aber egal, es geht darum, dass Huma nicht teilnehmen darf. Und dann fängt's ja an, dass Abe immer mehr im Hintergrund so, ich bin Mitglied. Und keiner hört ihm zu. Niemand hört ihm zu. Er sagt das, glaube ich, 3 oder 4 Mal, bis die Reaktion von Bart ist. Ich weiß, wir haben an dem Hypnoseseminar teilgenommen, um Grandpa zu ignorieren. Aber vielleicht sollten wir ihm jetzt zuhören. Und er erklärt dann halt, er ist Steinmetz und holt sein Portemonnaie raus. Und das ist ein Moment, also der hat sich mir auf die Netzhaut gebrannt. Weil er ja dann auch anfängt mit, ich bin Freimaurer, ich habe die Pay-Safe-Card, sag ich mal. Ich bin Kommunist und ich bin Präsident der Lesben- und Schwulenvereinigung. Ich weiß nicht, wie das passiert ist.
Geniale Szene. Geniale Szene.
Es ist einfach und, ganz wundervoll. Vor allem da dann auch nochmal die Freimaurer explizit zu nennen, die ja eine krasse Vorlage für die Steinmetze sind.
Absolut. Hab ich mir auch gedacht. Und dann sagt Huber ja so, das nehme ich und die Karte für die Kommunisten nehme ich auch noch mit.
Das liebe ich auch. So als
ich sag mal, als Notnagel dann doch nochmal Kommunist werden vielleicht.
Im schlimmsten Fall.
Ja.
Und dann nimmt er seinen Vater eigentlich, dann führt er den direkt zu den Steinmetzen und schiebt den auch einfach nur so vor, wie so ein Pass, als würde das legitimieren, dass er jetzt rein darf. Und Homer hält dann seinen Vater vor Lenny und sagt, Lenny, ja, du bist dabei, aber nimm bitte dieses Ding von mir weg. Dann lässt der Grandpa seinen Vater einfach so fallen, als wäre er einfach nur so ein nasser Sack Reis. Ja. Und der liegt dann, der wird dann auch nicht mehr gezeigt. Ich kann
sagen, der verschwindet doch dann auch einfach. Also der
ist einfach, der ist dann auch einfach aus der Szene raus, auch so Simpsons-typisch, ne? Also man nimmt einfach irgendwas, benutzt es nur bis zu dem Zweck und lässt es dann auch noch in der Szene quasi irgendwie untergehen und verschwinden. Das fände ich auch irgendwie ein schönes Stilmittel. Ja, dann macht er sich erstmal so ein bisschen darüber lustig, beziehungsweise man erklärt ihn dann ganz kurz, die Steinmetze, sagt dann halt irgendwie so, ja, Burnsy ist auch da und man ist halt
Nummer 29.
Nummer 29, komm mal her, Nummer 29. Und dann petzt er irgendwie Burns in die Nase und dann sagt Burns sogar noch so ganz devot, krieg ich noch eine? Und dann tritt ja Lenny ihm einfach noch in den Arsch, wenn er so wegkriegt und sagt so, nur durchhalten, Monty, nur durchhalten. Du steigst immer weiter auf.
Weil die Nummer halt praktisch, also äquivalent zum Rang ist, das heißt, die Nummer 1 ist der wichtigste Mann in der Loge.
Genau.
Von dem er ja dann auch initiiert wird. Wo wir dann so ein bisschen so, ich sag mal, diesen Initiationsritus sehen. Was ja dann das, was ich ganz spannend finde, weil es dieses ganze Hazing, was dann stattfindet, also dass er die Augen verbunden kriegt und angeblich vom Dach des fünften, also vom fünften Stock fällt, geworfen wird als Vertrauensbeweis, wo er dann eigentlich nur so 30 Zentimeter weit fällt, dann aber natürlich der Boden durchbricht und er mehrere Etagen durchstößt, ist einfach ein geiler Gag. Einfach weil es so typisch Simpsons-mäßig der Moment, also eigentlich ist ja der Moment erreicht, wo Homer checkt, okay, es sind keine 5 Stockwerke, dass du sagst, der Prank ist durch. Aber dann kommt leider doch das Schicksal mit rein und die Statik und dann bricht's wieder. Allgemein dafür, dass die Steinmetze heißen, viel aus Holz und da bricht schon viel ein. Die Glaskuppel, der Boden. Das alles stimmt. Nicht für die Ewigkeit gebaut.
Homer fällt viel in der Folge.
Homer fällt und viel. Ja, ist ein Statement.
Aber die Szene endet ja noch mit einem Schmankerl, weil er dann ja von unten aus der Tiefe hört man nur sagen, ich glaube, ich muss das nochmal machen, mir ist die Augenbinde verrutscht.
Ja, stimmt.
Das ist ja einfach nur der Wahnsinn, dass er das sagt.
Aber Homer in der Folge wirklich sehr, sehr unschuldig. Also man hat ja auch manchmal so einen bösen Homer, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber manchmal das halt schon merkst, er versucht so manipulativ zu agieren, was natürlich nie gelingt. Aber da ist er ja einfach nur pure und will dazugehören. Genau, dann wird er danach direkt gepaddelt, ne? Auch das ein guter Simpsons-Gag.
Der Paddler, der alte Paddel-Gag, sind halt alles so Studentendinger, ne? Eigentlich
genau,
so,
weil die also dieses
Hazing ja eigentlich auch so Studentenheim. Wenn du irgendwie dann gehst du zu Alpha Omega und dann musst du halt erstmal irgendwie dann 25 Stunden ohne Schlafen auf dem Pausenhof stehen und sowas, damit du halt beitreten kannst oder sowas. Also diese komischen Rituale, die es halt in diesen Studentenverbindungen gibt.
Ich habe da ganz stark denken müssen an Skull and Bones. Das ist diese Studentenorganisation, ich weiß jetzt nicht mehr, ob Harvard, eine von den Ivy League Unis in den USA, wo auch die Bush-Familie tatsächlich Teil des Ganzen war. Was so ein geheimer Studentenbund ist und die müssen wohl auch, also ich glaube, da kommt es mit dem Paddeln schon relativ nah, die müssen wohl extrem rabiat sein. Das war, ich glaube, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er mal ein großer Skandal, als da so ein bisschen aufgedeckt wurde, was bei denen eigentlich los ist.
Ich habe das auch schon mal gehört, also ich kann mich da auch an was erinnern und das ist halt, ne, das ist ja so irgendwie so bekannt und wird ja auch ganz viel in so Filmen aufgegriffen, auch in Social Network und so ist das ja auch drin verarbeitet. Deswegen, sowas kennt man schon. Und im Endeffekt sind die Riten halt Quatsch. Also wir sind halt irgendwie so, das generell wird einem halt klar, dass die Steinmetze eigentlich nicht mehr sind als eine Studentenverbindung, weil es auch dann irgendwie nur um Scheiße geht und um eigentlich auch keine großen Ziele dahinter stehen. Also außer, dass man halt irgendwie einen Luxus genießt und dem man sich so ein bisschen so, ja, wir haben coole Sachen. Aber eigentlich haben die ja auch nicht so richtig, also es geht ja einfach nur sehr viel um Trinken.
Genau, ich habe mir das irgendwo auch aufgeschrieben. Das ist Elitismus und Saufen. Das sind die zwei Sachen, die ausmachen. Und die haben halt so ein bisschen Mythos drumherum gebaut.
Genau, also es ist wirklich es ist komplett einfach Quatsch, was da passiert. Homer wird dann aber genau in diesem Quatsch vereidigt. Mhm. Und als er dann vereidigt ist, sagt man, Nun wollen wir uns betrinken und Ping-Pong spielen. Was auch einfach ein toller Satz ist. Ja. Den ich auch aufschreiben musste. Und dann wird uns ganz schnell klar, dass Huma jetzt wahnsinnig viel Vorteile genießt, weil wir jetzt all die Situationen sehen, die die Folge einläuten und dort überall nochmal ganz klar gesagt wird, also so kann es auch aussehen, wenn du Steinmetz bist. Der sagt, der kennt nicht. Der Klempner ist einfach nur legendär, der dann wieder dasteht. Es muss ja auch inzwischen einfach wahnsinnig viel Zeit vergangen sein. Und sagst, ja, ich habe immer noch nicht die Teile bestellt und
Der Raum ist auch noch genauso überflutet.
Genau, der Raum ist immer noch überflutet, die Katze treibt da immer noch rum. Es interessiert sich überhaupt keiner für dieses Problem. Und dann sagt Huma nur so, ach wirklich? Ach wirklich? Ach wirklich? Und dann hebt er seinen, dann machen sie irgendwie diesen Gruß. Genau. Diesen geheimen Gruß und dann heben sie ihr T-Shirt und haben wir beide dieses Stonecutters-Logo und auch den Schriftzug auf dem T-Shirt.
Ja.
Ach, sie wusste gar nicht, dass sie Steinmetz sind. Dann nimmt er einen Schraub, so einen blöden Rohrschrauber und macht einfach nur schnell das Ding zu und ist so, ja, das ist alles erledigt.
Greift die Katze noch raus, gibt sie ihm in die Hand und deal ist done.
Und das Ding ist fertig so. Und das passiert dann halt auch genauso, wenn er zum Beispiel wieder in den Stau kommt.
Genau.
Kann Lukas ja weiter erzählen.
Also wir sehen jetzt praktisch, was am Anfang alles schief läuft, sehen wir jetzt nochmal für ihn als Steinmetz. Und er fährt ja dann praktisch am Stau vorbei durch einen Tunnel, in dem auch Ölgemälde und klassische Gemälde an den Wänden hängen. Es läuft Musik dabei, ist einfach eine gute Experience für ihn. Und fährt weiter direkt auf den Parkplatz. Und das ist, finde ich, ein super süßer Gag, weil er fährt trotzdem auch zu demselben Parkplatz, den er in der ersten Szene, in der Vergleichsszene hatte. Steht wieder bei seiner Familie. Und ich glaube, Bart fragt ihn dann, hier, sag mal, warum hast du keinen besseren Parkplatz? Ja, das ging leider nicht, aber ich habe jetzt diese Rollerblades, um schneller zur Tür zu kommen. Und dann zieht er sich diese Rollerblades an und kommt nur so mäßig gut voran. Aber besser als vorher.
Absolut. Es ist also wahrscheinlich kommt er viel langsamer an, aber Hauptsache er hat seine Dinger. Und dann kommt ja noch die großartige Szene, wenn er dann kommt er rein, dann kriegt er natürlich auch den gleichen Stuhl wie Lenny und Karl, guckt sie noch an, sagt neidisch. Und sie sagt so, wir haben doch alle den gleichen Stuhl. Ihr seid neidisch.
Das ist so geil.
Und es ist so typisch humormäßig. So in dem Moment, wo es hat, einfach alle von oben herab behandeln. Naja, und dann passiert aber irgendwann, dann Lenny ignoriert das dann und sagt dann so, ja, hier sind deine geheimen Sachen.
Oh ja.
Hier ist ein Sticker für dein Auto, dass du keine Strafzettel bekommst. Hier ist ein Aufnäher, damit der Notarzt dir beim Unfall nicht die Brieftasche klaut. Und was auch einfach nur wahnsinnig ist. Ich frage mich auch, worauf das basiert. Diese komische Behauptung und natürlich, und du versuchst nicht mehr verzweifelt die 911 anzurufen, so.
Hier ist die richtige
912. Und das ist einfach nur, es ist einfach alles nur so dumm.
Ey, aber der Gag mit der Notrufnummer, der hat mich echt gekillt. Das war so der Moment, ja, geil.
Ja, also der ist wirklich Legende. Ich muss aber sagen, das ist immer für mich als Jugendlicher, als Kind, als ich das noch gesehen habe, 95, da war ich halt 11, 12, dass das auch immer alles für mich so ein bisschen so, oh Gott, das ist ja dann, funktioniert das wirklich so? Also man weiß es ja nicht, ne? Und das fand ich irgendwie damals so spooky.
Ja.
Und dann liest er halt auch noch dieses geheime Buch zu Hause. Er kriegt dann noch das geheime Buch und daraus trägt er dann halt was vor. Und
mit den ganzen historischen Geheimnissen.
Regelgerechten und historischen, historisch bewanderten Lisa passt das natürlich alles gar nicht, was da drin steht. Wenn ihr sagt, wie die Unabhängigkeitserklärung wirklich abgelaufen ist.
Ja.
Und es war einfach auch nur ein Sauffest.
Die Gründerväter waren alle Steinmetze.
Ja,
genau, das sagt er dann. Wo es ja dann auch diesen schlimmen Moment gibt, wo George Washington dann den Barkeeper, nenne ich ihn mal, so zur Sau macht, von wegen, weißt du nicht, was wir hier gerade getan haben, du Untertan?
Genau so, das ist komplette so eine Sodom und Gomorra-Feier, die da dann irgendwie entsteht.
Und gibt ja dann noch dieses, also das ist ja das, was wir sogar in so einem Rückblick sehen, und er verweist ja dann noch auf den zweiten Moment, den ich mir aber nicht aufgeschrieben habe, wichtige amerikanische historische Person, wie der wirklich bei der Schlacht gefallen ist, aber das ist für 18 plus oder so,
sagt er. David Crockett,
genau.
Dafür musst du 18 sein, um das zu hören. Und genau, dann kommt der Cut. Und wir sind wieder bei den Steinmetzen und das passiert eine wahnsinnig wichtige Szene, denn es passiert der Song. Es passiert der Stonecutter-Song.
Oh ja.
We do. Im Deutschen wir. das ist ein wichtiger Simpsons-Song.
Mhm.
Und darin werden im Endeffekt ganz viele Verschwörungstheorien verarbeitet. Und das Interessante ist, dass sich hier ganz dolle unter, also dass hier ganz viele Dinge angesprochen werden, die wir schon aus verschiedenen anderen Verschwörungstheorien bekommen, zum Beispiel Who keeps the Martians under wraps? Also wer genau. hält die, die Aliens unter Verschluss? Who keeps Atlantis off the maps?
Who keeps the metric? Yeah.
Who keeps system down? Who controls the British Crown? Who hold back the electric car? Das haben sie inzwischen nicht mehr geschafft, aber ja, damals noch. Who makes Steve Gutenberg a star? Ich weiß nicht, wer Steve Gutenberg ist.
Ich habe vielleicht gerade in einem Tab direkt, den kennt man aber. Der hat mitgespielt, hat er auch einen Film mitgespielt, den man gut kennt. In Police Academy hat er zum Beispiel mitgespielt. Oder in Police Academy 2 oder in Police Academy 3. Wen hat denn der da gespielt? Der hat, ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie die Leute da heißen, aber der hat praktisch den Hauptprotagonisten sogar gespielt.
Mahoney oder was?
Warte, ich bin im Casting drin. Ah, ja, toll. Mich interessiert. Ja, scheinbar. Alter. Nee, Carrie Mahoney. Ja, genau.
Das war der Mahoney-Typ, genau. Ich sehe es jetzt auch gerade.
Schlecht strukturierte genau, Wikipedia-Artikel sorgen auch immer wieder für Podcast-Pausen. Es geht uns wie der gesamtgesellschaftlichen Podcast-Gesellschaft so.
Das tut uns sehr leid, Leute. Ja. Aber. Es ist ganz interessant, weil in der deutschen Version sagen sie nämlich, wer hält das Elektroauto zurück? Wer macht Michael Jackson zu Hans im Glück? Wir. Und das hat Michael Jackson dann genannt. Weil ich glaube einfach, wenn man damals 95 gedacht hat, naja, wer ist der größte Star, den die Welt hat? Michael Jackson.
Ja.
Den kennen die, weil Steve Gutenberg, das ist einfach für die Deutschen kein Begriff gewesen. Auch wenn man Police Academy kennt, wusste man trotzdem nicht, wie der Typ heißt. Ja, und hat man einfach sich für Michael Jackson entschieden. Was aber der ganzen Sache auch noch irgendwie einen komischen Anstrich gibt im Deutschen, finde ich, weil wenn man Michael Jackson sagt, ne, Michael Jackson ist ja eh so ein Mysterium.
Ja.
Und auch einer der vielleicht der größte Star, der jemals lebte, einer der kontroversesten mit einer ganz komischen Historie und da gibt es sehr viele Sachen, ne? Also Leaving Neverland und sowas, wer es gesehen hat, weiß, was ich meine. Und dem dann auch noch zu sagen, macht Michael Jackson zu Hans im Glück, gibt ja schon fast einen düsteren Anstrich aus heutiger Sicht, weil man ist so, also ihr habt dann quasi mit eurer Macht gefördert, dass der machen kann, was er machen möchte, so mit Kindern und Co.
Was halt einfach 95 komische, niemand hat kommen sehen.
Nee, natürlich nicht, aber es ist trotzdem eine ganz düstere Note, die da drin ist. Und das ist ja auch nicht mal ein beabsichtiger Matt Groening-Gag, beziehungsweise der Schreiber der Simpsons-Gags, sondern ist einfach nur in deutscher Übersetzung so, jo, was machen wir denn dahin? Ah, wir nehmen Michael Jackson, weil das verstehen die Leute. Gag. Ja. Und das ist aber ganz, der hat einen ganz komischen Anstrich im Deutschen.
Nee, bin ich absolut bei dir.
Und dann kommt noch Who Robs Gamefish of Their Sight? Das verstehe ich nicht.
Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden.
Who Rigs Every Oscar Night?
Das habe ich wieder verstanden.
Wer manipuliert die Oscar-Verleihung? Und das, also genau diese Verschwörungstheorien im medialen, aber auch im geschichtlichen Bereich, die werden hier alle irgendwie aufgegriffen und den Steinmetzen zugeschrieben. Und man möchte dann essen und dann passiert wieder was.
Genau, aber ich bin gerade gar nicht sicher, wie sich der Moment aufbaut. Das heißt, könntest du den übernehmen?
Es gibt Rippchen.
Genau, da bin ich inhaltlich noch voll dabei.
Genau, und dann möchte Homer, sagt halt, wie glücklich er ist, dass er aufgenommen ist und bla 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 und freut sich so sehr und spricht dann zu Lenny und sagt, ach, er hat keine Serviette und er möchte ja nicht vor seinen Kollegen irgendwie geächtet dastehen, weil er sich irgendwie schmutzig verhält oder so, weil er irgendwie dreckig im Gesicht ist und so. Und dann denkt er sich so, ich brauche jetzt irgendwas schnell und die Nummer 1 dreht sich dann um und sagt, ja, und das alles vor unserem, ich freue mich darauf, mit euch zu essen, von meinem heiligen Pergament. Mhm. Und dann dreht er sich um und das Pergament ist aber von der Wand gerissen. Und wir sehen uns, dass Homer sich das gerade als Lätzchen anlegt.
Ja, sich damit den Mund abwischt und die Stimmung kippt ja sofort.
Und alle sind halt so völlig verzweifelt, fassungslos, dass das gerade passiert. Yeah. Also richtig, richtig am Arsch einfach nur sind so, oh nein, wieso tust du das? Und er kapiert halt überhaupt nicht irgendwie, was er da macht. Und ist halt typisch Homer naiv doof. Und es führt dann im Endeffekt zu seiner Entlassung, beziehungsweise man sagt dann so, du hast Schande über dieses Land, über diesen Verein gebracht. Das Pergament hängt dann wieder so an der Wand, ist komplett beschmutzt mit dieser Barbecue-Soße, in diesem Rippchenfett und hat nur noch die Reste davon irgendwie hängen da so lieblos dran rum. Und Homer muss sich dann halt ausziehen. Dann kommt ein wunderschönes Indiana Jones-Zitat, weil er seine Klamotten in dieses Feuer schmeißt, was halt aussieht wie die Bundeslade aus Indiana Jones 1. Und er schmeißt halt
die Unterhose rein. Das habe ich mir auch wieder aufgeschrieben. Der Unterwäsche-Gag, den fand ich früher schon großartig.
Der ist einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und dann kommt wieder ein sehr oft zitierter Simpsons-Gag von vielen Leuten, die ich kenne, nämlich der Stein der Schande.
Vorher, ganz kurz, hast du Lust auf einen kleinen Deep Dive ins heilige Pergament rein?
Ich bitte darum.
Weil auf dem heiligen Pergament steht ja genau ein Satz, den man auch lesen kann. Und natürlich ist der Vorteil, dass das 25 Jahre alt ist. Leute haben sich Gedanken gemacht, was steht denn da und was bedeutet das? Und da steht ein abgewandelter Vers von der Aeneis von Vergil. Also wir befinden uns jetzt 70 vor Christus und das ist eigentlich die Epik, wie nach der Schlacht von Troja, ich weiß gar nicht mehr wer, Aenas, Rom gegründet hat. Weil der praktisch von Troja geflohen, dann in der Nähe Roms angekommen, da die Stadt gegründet hat. Und daraus haben sie sich den Satz genommen, ich erstarrte und die Haare standen mir zu Berge und die Stimme blieb mir in der Kehle stecken. Das Ding ist nur, scheinbar haben die sich die Mühe gemacht, das rauszusuchen, fanden die Referenz dann aber auch nicht erwähnenswert genug, dass sie es grammatikalisch komplett verballhornt haben. Also grammatikalisch macht das alles keinen Sinn, aber man erkennt noch, dass es diese Zeile sein soll.
Interessant.
Was ich auch geil finde, da muss ich tatsächlich mal Simpsonspedia, weil das wusste ich, also ich habe das nicht sofort erkannt, bin ich ehrlich, muss ich mal loben, weil die auch schreiben, als wäre es eine historische Abhandlung. Und auch halt darauf hinweisen, dass da große grammatikalische Fehler drin sind. Das hätte ich mit meinem unigrammatikalischen Latein auch nicht mehr hingekriegt, ehrlich gesagt. Ich habe es als Latein erkannt, aber finde ich geil. Nice.
Schöner Side-Fact.
Ne?
Sowas mag ich.
Aber wir waren ja eigentlich schon beim Stein der Schande.
Der Stein der Schande,
ja. Diese großartige Bestrafungsform, wo sie ihm über eine Halskette einen ordentlich großen Wacker an den Körper legen. Und er muss dann nackt mit diesem Stein nach Hause laufen. Und ich glaube, er fängt praktisch gerade an zu ziehen, will gerade los. Und dann erkennt sie über seinem Hintern ein Muttermal, was er auch kommentiert mit, das ist ein Muttermal und ich bitte euch dann nicht hinzugucken.
Ja.
Aber es ist halt einfach exakt das Steinmetz-Logo. Und das kann natürlich nur eins bedeuten, Homer Simpson ist der Auserwählte.
Klar, bedeutet das das. Der wird ja auch irgendwann schon mal, im vorherigen Moment wird ja schon mal, als es um die Nummer 1 geht und man sagt, irgendwo da draußen scheint der Auserwählte zu sein, wir haben ihn immer noch nicht gefunden, das wird immer der Nebensatz von Lenny erwähnt.
Genau, das ist ja praktisch die wichtigste Figur in der gesamten Steinmetz-Loge ist, aber den gibt's halt noch nicht. Ist halt eine Sagengestalt.
Genau, und in dem Moment, wo man das sieht, fallen alle auf die Knie,
ja.
Alle Männer im Raum. Und sind richtig so, oh Gott, ja, danke, und verehren ihn quasi irgendwie so. Und dann kommt der großartige Satz, legt ihm sofort den Stein der Schande ab.
Ja.
Und er ist so, okay, legt ihm den Stein der Freude an.
Los, auf den höchsten Berg von Springfield.
Und ja, stimmt.
Und das ist einfach natürlich doch mal ein wesentlich größerer Stein. Ich glaube, der Stein des Triumphes, und das ist...
Genau, der Stein des Triumphes
ist es. Ist wirklich unfassbar witzig, weil er kriegt ihn natürlich auch kaum bewegt und dann endet die Szene auch damit, wie er sich versucht, schon beim ersten Schritt praktisch abmüht wie Sau. Und dann...
Vor allem passt das nicht zum Rest, weil er ja dann ja die ganze Zeit so umsorgt wird von allen und da kümmert sich überhaupt keiner. Alle rennen halt so völlig euphorisch vor und er ist halt der nackig die ganze Zeit irgendwie, zieht er halt diesen Stein hinter sich her. Das ist eine schöne Szene. Dann kommt ein Cut, man sieht, dass er als Gemälde gemalt wird.
Stimmt, ja.
Und er liegt halt auf der Couch, während das Gemälde ist halt, wie er so auf diesem Stein, auf diesem Hügel steht und das Volk führt. Und er sitzt halt selber in dieser Robe, die aufgeknöpft ist, auf der Couch, Bauch guckt raus, Bier steht auf dem Bauch, Unterhose an. Und er ist halt so, yo, toll. Und er sagt noch so, ich dachte bis heute, dass es keinen Gott gibt, aber jetzt weiß ich es. Es gibt einen Gott und der bin ich.
Ey, weißt du, Entschuldigung.
Nee, das war fertig.
Das war gerade so eine richtige Affektreferenz. Weißt du, woran mich das erinnert hat? An Kanye West's Tweet. Ich habe zum ersten Mal einen Präsidenten gewählt und das ist jemand, dem ich aus vollstem Herzen vertraue, mir. Ich finde, das ist eine Ebene.
Ja, das stimmt. Das ist, das zeigt auch immer, das ist einfach nur Wahnsinn. Aber es zeigt auch immer, wie undankbar auch Humor schnell ist.
Ja.
Weil er immer so ist, so, dem Moment, wo es hat, ne, ist genauso wie mit der, ist ja mit dem eifersüchtig. Mhm. Er hat auch dann unsympathische Züge in dem Moment.
Der Erfolg verändert ihn.
Der Erfolg verändert ihn.
Und da entsteht dann auch direkt dieses kleine Gespräch mit Lisa, ne? Wo sie ihm so ein bisschen ins Gewissen redet.
Genau.
Und ihn warnt vor den Iden des März, wo ich als Geschichtsstudent direkt wieder gedacht habe, ach, ich finde es halt geil, dass sie sowas reinbringen. Wobei Iden des März bzw. Ides of March im Amerikanischen auch, glaube ich, nochmal geläufiger sind als im Deutschen mittlerweile. Gibt ja auch so einen Politthriller bzw. Politdrama, der so heißt.
Ich kenne den Namen auch, ja, auf jeden Fall.
Und das ist halt eine Anspielung darauf, also die Iden des März ist die Mitte des Monats März und dementsprechend der 15. März, an dem Julius Caesar in einer Verschwörung erstochen wurde. Mhm. Deshalb bei Erfolg immer aufpassen vor den Iden des März. Einfach am 15. März keine Termine eintragen, das ist immer gefährlich. Was machen Sie am 15. März? Jeden 15. März bin ich zu Hause.
So ein Quatsch. Ja. Schön.
Ja, und.
Genau, und sie wahrt ihn dann halt jetzt davor.
Genau.
Dachte, du musst halt irgendwas anderes machen, außer nur Bier saufen und dich irgendwie da komisch abfeiern und sonst irgendwas. Ist im Übrigen, da ist doch noch diese Szene zwischendrin, wo er rausrennt und sie sich immer vor ihm verneigen, ne?
Ich glaube ja.
Die kommt zwischen dem Stein und dem Gemälde. Und ist das eigentlich ein Zitat an diesen, wie hieß denn dieser Film mit dem kleinen Prinzen? Es gab mal so einen asiatischen Film mit der letzte Kaiser oder der junge Kaiser oder so.
Ich glaube, du meinst, ist das nicht sogar der letzte Kaiser? Geht's dann nicht um den letzte Kaiserfilm 1987? Das passt schon mal zeitlich. Ich musste da auch ein bisschen gerade dran denken, als du es erwähnt hast. Und genau, ist der letzte Kaiser Chinas.
Das habe ich mir nämlich gedacht, dass das ein Zitat dahin sein soll, weil er so ein bisschen kindlich naiv da rausrennt. Mhm. Und weil das ja Ende der 80er schon ein wichtiger Film war.
Auf jeden Fall.
In der großen Geschichte des Kinos. Das wollte ich nur noch ganz kurz anbringen, dass ich das als das Zitat zumindest verstehe. Und als sie dann reden, sagt er diesen wunderschönen Satz, der auch später nochmal aufgegriffen wird. Er würde so gerne was ich gerne machen würde für die Menschen wäre, Affen den Bürgerkrieg nachspielen nach der Schlacht um Gettysburg und sagt, das geht aber so schlecht, weil wahrscheinlich auch die Affen das Publikum verletzen würden. Und man kann ja auch Affen so schwer was beibringen. Mhm. Und dann redet sie ihm halt zu und sagt, du musst Gutes tun. So, und dann kommt dieser Sinneswandel und er ist halt so gelangweilt auch von dem, dass man ihm die ganze Zeit ja so ein bisschen nach dem Mund redet und dass er, wenn sie Billard spielen, irgendwie sie den Tisch für ihn anheben, genau. So und beim Poker die Karten umgedreht haben und auch ihn die ganze Zeit anlügen, wenn er sagt, so seid ihr ehrlich zu mir, dass alle irgendwie schwitzen, sagen, wir müssen weg. Mhm. Also das macht ihn sehr, sehr unglücklich, was da so passiert. Beim Bowling, wie Wiggum dann noch auf die letzte Kugel und so schießt.
Ist halt so ein geiler Build-up, weil er ja dann eben durch Lisa so auch, ich sag mal, bekehrt, die zu dieser Wohltätigkeitsarbeit zwingt. Und das sind fantastische Szenen, finde ich.
Genau, und da ist wirklich, da muss ich sagen, ich habe die Szene damals mit meinem Vater geguckt, also die Folge. Und da ist ja die Szene, wenn sie das Haus blau streichen.
Ja.
Da hat mein Vater mit am meisten in seinem Leben gelacht.
Die ist aber auch so unfassbar gut.
Die ist unfassbar gut.
Weil du ja dann erst in die Totale gehst und wirklich sagst, ja, ist doch toll, dass wir das Haus in den Himmel blau gestrichen haben und das ist die gleiche Farbe wie die Hintergrundfarbe. Und Arnie Pie wieder im Helikopter brettert voll Kanne rein.
Die ist so bitterböse, ja. Die Szene. Generell halt auch dieser ganze Spielplatz davor noch so, irgendwie wenn Mo sich sie sind halt alle genervt davon, dass sie es machen müssen, aber sie machen es halt. Man sieht halt irgendwie Barney, an den sich 20 Kinder dran gehaftet haben, der einfach irgendwie nur so da gelangweilt langläuft. Mo, der auf der Rutsche ist mit dem Kind, Burns, der versucht ein Kind anzustumpen, das ihm dann irgendwie von vorne und hinten mehrmals in die Fresse schlägt.
Ja.
Also keiner hat halt Bock auf das, was da passiert. Keiner möchte was Gutes tun. Dafür sind die Steinmetze nicht da. Die Steinmetze wollen eigentlich nur ihren, was du vorhin gesagt hast,
Luxus und so.
Die wollen Luxus und Saufen. Und dass da jetzt einer kommt und sagt, er will irgendwas Gutes tun, das passt denen gar nicht. Und deswegen wird das Thema auch ganz schnell abgehakt. Und zwar vom Weltrat der Steinmetze. Und die bestehen aus
Jack Nicholson, Mr. T, ja. Orville ja. Redenbacher oder Redenbaker. Den kennt man tatsächlich als Deutscher eher nicht so. Ist der Gründer des Nummer 1 Popcorn-Unternehmens in den USA. Und George Bush Senior, der ja auch bei den Simpsons häufiger auftritt.
Voll. Und die sagen, wir müssen ihn umbringen.
Außer Mr. George T Bush. Sagt,
genau, wir müssen ihn umbringen. Und George Bush sagt dann, nee, das machen wir nicht. Und wie ist es denn eigentlich, wenn wir einfach sagen, wir gründen dann was anderes? Und so wird was ins Leben gerufen. Und die Steinmetze sind von einmal auf das andere Mal Geschichte, beziehungsweise haben halt einfach ihre Mitglieder verloren. Sind
alle ausgetreten.
Und es gibt einen neuen Club, und zwar keine Humas.
Und das liebe ich halt auch einfach, weil sie sagen, unser jahrtausendealter mystischer Bund, keine Humas. Und das ist einfach, das Logo ist ja Homer Simpson mit so einem durchgestrichenen Stopp-Püschel-Zeichen drüber.
Absolut. Was ja auch dann im Endeffekt, dadurch, dass sie das halt so sagen, schon Jahrtausend bestehen, heben sie ja dann auch schon wieder so, also das ist ja auch wieder so diese, auf dieses Erfundene, wir haben uns irgendwas ausgedacht und das dann so vorführen. Mhm. Ne? So, das ist so dieses, ihr habt euch irgendwie, den Leuten vorgegaukelt, man hat was Historisches, aber eigentlich ist ganz klar, dass es neu ist und dass man einfach Leute anlügt.
Genau.
Und Homer steht natürlich draußen und möchte natürlich auch rein, sagt hallo, hallo und lass mich doch rein. Und dann, sorry, keine Humas. Und dann geht links nochmal die Tür auf und dann guckt nochmal Klemmbrett. Guckt nochmal Homer Klemmbrett raus und macht wieder und einfach nur in erwachsener Variante. Ja. Und das war's. Und damit sind die Steinmetze Geschichte, Humas raus. Und damit ist die Geschichte auch einfach binnen Sekunden zu Ende erzählt. So, ja, kein Bock auf Gutes, lassen wir weg mit dem. Also die Geschichte nimmt einen wahnsinnigen Anlauf in diesen ganz kurzen Humas Auserwählter für 3 Minuten Plot. Und das ist einfach nur wunderschön dumm. Und dann gibt's noch eine Schlussszene.
Genau, was ich mich aber gefragt habe. Ich weiß nicht, wie du zu meinem, also ich habe mal wieder einen Hot-Take für diesen Podcast mitgebracht.
Ich nehm den Hot-Take gerne an.
Es sprechen sich ja 3 für die Tötung von Homer Simpson aus, außer der ehemalige Präsident George Bush Senior. Und ich habe mich gefragt, warum ist es George Bush, der das sagt? Also nicht im Sinne von, dass sie den reinbringen, macht ja irgendwo Sinn, weil es ja eine Geheimorganisation. Und die haben den ja, wie ich jetzt gesehen habe, in Staffel 3, 4, 5, zweimal sogar in Staffel 5, in 6, 7, der ist ja eigentlich immer da. Ist ja ein Staple der Simpsons. Ob die das aus Respekt ihn haben sagen lassen, dass sie sagen, ja gut, wir können jetzt nicht sagen, dass der eine Figur umbringen lassen will. Oder ob das irgendwie zum Charakter passt. Ich bin für Variante 1. Ich glaube nicht, dass es irgendwie zum Charakter von George Bush passt, zu sagen, ja, dann legen wir dem doch andere Worte in den Mund.
Ich glaube auch, die Variante.
Dann ist es doch gut, dass wir da mal drüber gesprochen haben.
Ich bin da bei dir.
Ja. Und dann kommt ja der letzte Moment, dass Homer im großen Saal der Steinmetze sitzt und vor ihm sind so ein paar. Ich finde, die wirken wie betrunken. Die sind betrunken, oder? Es sind auf jeden Fall Affen da in Konföderierten und Nordstaaten-Uniform und stolpern da so rum.
Liebe ich einfach nur. Für ihn gerade die Schlacht von Gettysburg nachspielen. Und dann kommt er ist halt einfach nur auch gelangweilt und traurig und dass da nichts funktioniert und keiner sich anguckt und naja. Und dann kommt, er sagt, ich will doch nur zu einem exklusiven Bund gehören. Und dann kommen Marge und die Kinder und sagen so, es gibt einen ganz exklusiven Bund. Der besteht nur aus 5 Mitgliedern und meint damit natürlich ihre Familie und sagt, nur zwei dürfen die ganz speziellen Ringe tragen. Und dann hörst du, dann kommt diese Szene, also, wenn Lisa und Bart dastehen und sagen so, ja, und haben so Pusteringe an.
Die so einen Pfeifsound machen.
Ja, so, einen hatte ich früher auch, kannst du aufziehen, hast so ein Ding oben drauf, kannst du reinfuhren, machen das beide so parallel.
Das ist so geil.
Eine wunderschöne, so, nein, nicht die Ringe. Sondern die meint natürlich die Eheringe. Und dann sagt er, ja, die Simpsons, das ist der schönste Bund, den man kann. Das hat das noch so einen ganz warmen familiären Ausklang, denkt man.
Artcut.
Hardcut, Homer wird einfach nur gepaddelt und bestraft für seine dummen Taten der letzten Wochen. So deutet. Es wird zwar nicht gesagt, warum er gepaddelt wird, aber man tut's.
Das ist halt wieder so ein Hazing und ich lieb's halt auch, also weil Marge steht ja so hinten, guckt, wie Marge meistens guckt in solchen Situationen und dann denkst du, ja gut, der letzte Satz wird jetzt wahrscheinlich sein, wie sie einschreitet und er sagt, Bart, jetzt ist Lisa dran. Das liebe ich.
Voll. Ja, und damit endet die Reise.
Genau. Damit endet auch die Episode.
Damit endet die Folge. Wahnsinnige Episode, die wie gesagt sehr vieles nur anreißt und ich glaube aus heutiger Sicht auch nochmal eine anders bedeutungsschwanger ist, wie sie vielleicht damals gar nicht so sehr war. Die Folge ist tatsächlich sehr rabiat in ihrem Pacing, finde ich.
Ja.
Also gerade zum Ende raus, weil natürlich die Machtenteignung von Homer, die geht halt so schnell vonstatten, dass man eigentlich gar nicht als Zuschauer, man konnte das gar nicht richtig genießen, was da passiert. Aber natürlich, das sind halt wieder, was wir schon oft gesagt haben, die berühmten 20 Minuten und irgendwo muss man halt Abstriche machen und so hat man trotzdem irgendwie so eine geile Dichte an guten Gags. Aber man hätte sich wahrscheinlich viel mehr davon gewünscht.
Ist aber vielleicht trotzdem deshalb auch eine gute Folge, die, ich sag mal, auch besser nochmal altert, weil durch dieses schnelle Pacing hast du halt auch das Gefühl, du kannst gerade in der zweiten Hälfte irgendwie immer nochmal einen guten neuen Moment mitkriegen. Also ich bin ehrlich, ich habe beim Gucken eben zum Beispiel gar nicht gemerkt, dass dieses Setup mit den Affen existiert. Das habe ich einfach in der Geschwindigkeit der Folge irgendwie vergessen und habe dann am Ende gedacht, ach krass, Affen, die den amerikanischen Bürgerkrieg nachstellen. Und ich glaube, das ist halt schon auch in dem Sinne dann wieder ein Positivfaktor, aber gebt ihr absolut recht, die hatten sehr schnelles Pacing. Wie ich am Anfang gesagt habe, die ist halt mittlerweile sanfter als Verschwörungstheorien und sowas halt Sinn. Aber weil sie ja auch sich so sehr auf die Freimaurer beziehen und eben auf, ich sag mal, die 90er halt. Da gab es die Freimaurer, da gab es Illuminaten und Bilderberger und dann hat man vielleicht noch geglaubt, dass irgendjemand hinter dem Kennedy-Attentat steht oder die Mondlandung fake ist. That's it. Heute sind wir da ein bisschen weiter. Also, leider. Muss man sagen.
Ja, es gibt halt irgendwie so diese Verschwörungstheorien, die halt einfach irgendwie so fast schon Klassiker sind, ne? Also die ja auch hier so aufgegriffen werden, so was weiß ich, Area 51.
Ja.
So ist ja so, ne? Die Mondlandung ist gefaked. Solche, so diese ganz, die Oscars sind manipuliert. Das ist natürlich eine kleinere Sache und vielleicht auch eine realistischere Sache als jetzt Aliens im Keller.
Bill Clinton aber, hat den Rasen untergraben.
Bill Clinton hat den Rasen untergraben. JFK und so, das ist ja so schon fast so ein Klassiker des amerikanischen Verschwörungstheoretikertums. Ich glaube, darauf nimmt es auch Bezug. Ja. Es geht natürlich auch so, ich glaube, es erläutert auch ganz gut die Folge, warum man überhaupt in Sekten und sowas einsteigt, dass es meistens immer von Leuten kommt, die sich irgendwo zugehörig fühlen wollen und irgendwie dadurch denken, dass sie so einen exklusiven Blick auf die Welt haben. Der Interpretationsfreiraum der Steinmetze ist ja, weil man sieht ja nicht, dass sie irgendwas davon tun, was sie in ihrem Song ansprechen. Das ist ja alles in dem Song drin. Und sie haben anscheinend auch vier große an der Spitze sitzen mit Mr. T und den anderen. Aber man sieht ja nicht wirklich, wie hoch der Einfluss der Steinmetze ist. Und der Interpretationsfreiraum lässt ja sogar zu sagen, sind die Steinmetze, haben die wirklich Einfluss auf die Welt? Weil sie können ja anscheinend schon krasse Sachen, wenn sie halt sagen, du hast hier den Stuhl und hier den Ring und hier ist die richtige Telefonnummer. Oder endet es dann auch da? So.
Genau.
Oder sind die Sachen aus dem Song real? Und damit sind dann sozusagen die Steinmetze die Verantwortlichen, so wie die Illuminaten beziehungsweise die Freimaurer, viel Kinder rauchen. In unserer reellen Welt, wo die Freimaurer und die Illuminaten diesen Ruf genießen, wie halt die Steinmetze.
Der dann auch zur Realität absolut überhöht ist. Also es gibt die Freimaurer. Das ist jetzt ja irgendwie bekannt. Ich habe eben durch Zufall auch vielleicht rausgefunden, dass es auch in Hanau früher mal eine Freimaurerloge gab. Also sogar Hanau hatte eine. Scheinbar wieder, aber da ist die Website down. Also ich weiß nicht, ob ich Mitglied werden kann. Wenn mir ein Freimaurer zuhört, vielleicht einfach mal ansprechen. auch mal aktiv neue Mitglieder suchen und nicht diesen ganzen Geheimnistour-Quatsch da machen. Das ist ja auch lächerlich in Zeiten von Wikipedia. Und ich finde es halt ganz spannend, weil das ja auch, also Bilderberger, Freimaurer, das sind ja alles Sachen, die in der Realität existieren und die in Verschwörungstheorien aber dann nochmal eine ganz andere Strahlkraft bedeuten. Also jetzt mal ohne jemanden, unseren vielen Freimaurern unter den Hörern zu nahe zu treten. Die Freimaurer sind halt irgendwie Leute, die zusammensetzen, bedeutungsschwanger über die Welt reden, aber in der Realitas ja nichts in der Hand haben.
Ja.
Bilderberger ist da fast noch kritischer, weil da treffen sich halt einfach Größen von Wirtschaft und Politik, haben gemeinsames Wochenende zusammen, erklären sich, wie sie die Welt sehen und dann gehen sie wieder. Aber ich find's halt gerade so spannend, weil du halt siehst, so auf dem Level bewegst du dich halt gar nicht mehr zu sagen, okay, haben die vielleicht mehr Kontrolle, sondern das ist dann alles Deep State, das ist Adenochrom, das ist QAnon, Pizzagate. Ich habe das Gefühl, in den letzten 6 Jahren wurde der Wahnsinn einfach nochmal viel, viel größer, was das betrifft.
Ja, weil natürlich auch, also alles wird ja extremer.
Genau.
So in der Welt der Medien und natürlich werden dann auch Verschwörungstheorien extremer. So, ich meine, guck dir den traurigen, weinenden Xavier Naidoo an, wie er da sitzt und man merkt halt einfach, der hat halt einfach auch, he lost his mind in this shit. So, er ist einfach komplett verrückt geworden. Und das ist aber, dem ist aber nicht mehr zu helfen. Genauso wie einem Attila Hildmann. Die werfen ja auch alle die Verschwörungstheorien durcheinander und es ist von so einer Gewalt und auch von so einer, diese ganze, wir trinken Kinderblut und damit halt irgendwie dieses Adenochrom oder wie das heißt, was da freigesetzt wird, das macht die Leute jünger und so. Also eine komische Liga mit ganz extrem schlimmen Gedanken, wo man sich nur fragt, so, wer hat das eigentlich ausgedacht?
Ja.
Wo kommt das eigentlich her? Aber naja, ist halt, also ja.
Es ist ganz spannend, weil super viel davon ja auf diesen QAnon zurückgeht. Auf diese ganze QAnon-Bewegung. Und den haben sie ja zurückverfolgt. Oh Gott, ich hoffe, wir haben davon keine Hörer hier. Aber wenn sonst, ne? Schauhausen. Auf den Gründer von, also einen der Mitgründer von 4chan. Also es gibt jemanden, der praktisch Hauptverleger dieser ganzen Wahrheitsmeldungen ist. Und der sagt, er selbst ist es nicht. Aber de facto kontrolliert er den Informationsfluss von QAnon an die Verwirrten, die ihm folgen. Mhm. James Watkins, da habe ich den Namen. Und das ist halt
wild.
Mega interessant, weil QAnon ist ja praktisch unser größtes Problem aktuell, weil der ja das macht. Also Angela Merkel ist mit Adolf Hitler verwandt, JP Morgan hat die Titanic versenken lassen und parallel hast du dann halt auch so Sachen, wo ich, also ihr merkt's vielleicht, ich bin heute Morgen noch mal kurz in den Sumpf Verschwörungstheorien abgestiegen.
Ich wollte gerade sagen, Lukas, ey, also wirklich, was du hier gerade für einen komischen Deep Dive nochmal nimmst in das Thema rein.
Es tut mir auch ein bisschen leid, aber ich bin von Freimaurern halt echt, weil ich dann mich noch mal kurz einlesen wollte, auf so viel schlimmen Kram gekommen. Und normalerweise schütze ich mich ja davor. Ich grenze mich da ja ab. Aber da, ja, waren in der Hinsicht auch ein anstrengender Morgen, bin ich ehrlich.
Aber was hast du denn daraus mitgenommen? Was möchtest du uns denn noch zu ergänzen zu dieser Folge aus deinem, wenn du dir den Quatsch heute Morgen schon durchgelesen hast, hast du noch irgendwas, was du uns dazu sagen möchtest?
Naja, also
weil tatsächlich, mir fehlt so ein bisschen das Fleisch an der Folge gerade, weil ich natürlich finde, ich finde die Folge großartig, aber wie gesagt, ich finde sie auch so klassisch in seinen Ansichten, dass ich sie gar nicht so gut auf das Heutige münzen kann, wie ich das gerne hätte.
Und das ist, glaube ich, so, ne? Da bin ich, glaube ich, genau bei dir, weil irgendwie habe ich gedacht, okay, da kommt viel dazu, ich habe mir das auch angelesen, ich war da irgendwie jetzt auch drin, aber das ist so, also das, was da gezeigt wird, ist so losgelöst von dem, was heute passiert, dass die zwar funktioniert für Freimaurer und so, aber gar nicht funktioniert für das, was uns gerade global die größten Probleme beziehungsweise das größte Stirnrunzeln verursacht.
Ja.
Und ich finde es irgendwie spannend, interessant, sich zu überlegen, wie konnte das jetzt so schnell so groß werden? Aber ich befürchte, dafür sind wir dann doch einfach auch nicht krass genug im Thema. Da gibt's bestimmt auch einfach Leute, die das wesentlich besser wissen. Ich find's nur interessant, weil ich mich dann frage, Leute, die jetzt die Folge frisch gucken, ob das für die dann überhaupt noch so wirkt, weißt du? Mhm. Oder ob das vielleicht einfach dadurch, dass die Realität das halt überholt hat, mittlerweile komplett egal ist, sag ich mal, von dem ganzen Gehalt her. Ich glaube, ist dann immer noch eine witzige Folge, aber ich glaube, diese Beziehung, die wir im Vorgespräch gesetzt haben, oder die ich auch so ein bisschen sehen wollte, ist gar nicht mehr so viel da, weil das einfach von der Realität überholt ist.
Obwohl ja trotzdem so diese ganzen, also die Illuminaten und sowas, das ist ja eigentlich so der, das ist ja schon so wie so ein, wenn du eine Verschwörungstheorie von heute reingehst, ne, nimmst du mal das, was jetzt irgendwie Hildmann und Schrank und sonst was von sich geben, dass, wenn du diese Verschwörungstheorien reingehst, dann ist ja die Illuminat ist ja eine ganz feste Wand im Hintergrund, in deren Ansicht. Also das ist ja, es gibt ja gar keinen Zweifel, dass die noch da sind, sondern es wird auch gar nichts mehr gefragt, sondern das ist ja uns jetzt schon, also diese Lüge um dieses Thema oder diese Bedeutungsschwangerhaftigkeit dieses Themas ist schon so lange da, dass es für Verschwörungstheoretiker inzwischen zum guten Ton gehört, das einfach Grund vorauszusetzen. Das ist wie, ich habe Zählen bis 10 gelernt. Dann glaubst du die Illuminaten und das ist alles da. Das ist gar nicht, das wird gar nicht angezweifelt. Und ich glaube, dass damals vor über 20 Jahren oder vor 25 Jahren, als diese Folge erschien, dann war das natürlich auch schon ein Thema und da war das auch schon lange da und so, ne? Das, ich glaube, seit der Mensch denken kann, gibt es schon sowas immer, irgendwie wird es das immer schon gegeben haben. Aber damals hatte das halt einfach noch eine andere, war das nochmal, stand das nochmal anders da. Und ich glaube, vor ein paar, also in den 90ern war auch das Thema Sekten in der Welt gefühlt größer. Natürlich sind Sekten immer noch ein Thema, aber ich hatte das Gefühl, in den 90ern waren Sekten noch viel, viel umfangreicher.
Ja, gerade auch in den USA.
Gerade in den USA, ja. Es gibt einen sehr, sehr schönen Podcast von Spotify Originals, der heißt Sekten und Kulte und da wird sehr, sehr viel aus dieser Zeit auch aufgearbeitet. Da geht es immer um verschiedene große Kulte aus verschiedenen Jahrhunderten und Jahrzehnten. Und gerade da natürlich mit Scientology, mit natürlich auch mit den Zeugen Jehovas und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen, die damals auch ganz groß Thema waren, auch in unserer, auch in der Schule, auch in den Medien, das hat so, glaube ich, damals mehr in diese ganze Geschichte reingespielt. Also das Thema Sekten auch nochmal, was ja nochmal ganz anders funktioniert als Verschwörungstheorien. Ja. Auch das hat er nochmal, hat er ganz doll in die Wahrnehmung mit rein, kam den ganz doll in die Karten rein.
Aber das ist gerade vielleicht auch tatsächlich der interessanteste Punkt, den wir da draus ziehen müssen. Für mich war diese Verbindung zu Verschwörungstheorien wesentlich offensichtlicher als zu Sekten. Ich frage mich gerade, ob das wirklich der zeitliche Unterschied ist, weil für uns auch so, also ich meine, gut, zwischen uns liegen jetzt 6 Jahre. Aber für uns war das halt auch schulisch und so Sekten war eher...
Du bist 28 oder 8 Jahre, oder?
Genau, 28 wäre dieses Jahr 29, also...
Ja, 7 Jahre.
Genau. So zwischen dass das gar nicht mehr so groß war und dass ich daher diese Verbindung gar nicht gesehen habe, sondern bei Freimaurer direkt die Connection hatte, ah ja klar, Verschwörungstheorien, kennen wir doch.
Ja, das ist... tatsächlich ist die Folge damit mehr aus der Zeit gefallen, als man vielleicht denkt.
Das ist richtig. Finde ich aber dadurch auch irgendwie dann nochmal spannend. Weil unterhaltungsmäßig funktioniert die noch mega gut.
Unterhaltungsmäßig funktioniert die total gut. Und man erkennt, es gibt ja ganz viele Strukturen, auch zu verschiedenen heutigen Verschwörungstheorien, die halt irgendwie auch trotzdem noch da sind. Es gibt Parallelen, ne? Aber es ist trotzdem einfach so, es ist viel härter geworden. Ja. Der Verschwörungstheoretiker ist viel härter geworden, es ist noch alles viel fantasievoller, noch alles viel schrecklicher und keine Ahnung. Ich meine, gut, Area 51 oder auch, ich meine, Area 51 ist immer noch ein Thema. Wir hatten ja letztes Jahr diesen Area 51 Run, wo alle auf einmal sich versammeln wollten und wollten mit 2 Millionen Menschen irgendwie die Area 51 stürmen. Ich glaube, am Ende waren dann 150 da oder so.
Ey, die größte Enttäuschung des Internets einfach.
Ja, da habt ihr nicht so Gas gegeben, wie ihr hofft, Leute. Aber ja, ich glaube, wir reden hier von einer Vorstufe oder diese Simpsons-Folge, die Stonecutters, ist eine Vorstufe von dem, was dann dahin geführt hat, wo wir heute stehen und was im Jahre 2020 so präsent ist wie noch nie, weil natürlich das Jahr mit dieser dubiosen Wahl, mit natürlich dem kompletten Corona-Ding, alles, was das für wirtschaftliche Konsequenzen hat, alles, was das generell weltwirtschaftlich für Konsequenzen hat, wie das auch gehandhabt wird in der Politik und sowas. Natürlich jedem Verschwörungstheoretiker nur vom Boden, den das Thema hat, extrem in die Karten spielt. Also jeder Verschwörungstheoretiker reibt sich hin und sagt so, ja, da haben wir es ja. Vielen Dank, dass ihr das ist ja das Beste, was mir passieren konnte. Und ich glaube, vieles, was heute so im großen Stil gestreut wurde, findet da auch seinen Ursprung. Und deswegen Ja. Ich da so ein bisschen, kann ich da so die Connection herstellen, aber trotzdem sind wir thematisch viel zu weit weg und viel zu klassisch und viel zu
harmlos
sektenartig, als dass man da hundertprozentig jetzt die Parallele ziehen kann oder sagen kann, das kann man komplett auf heute münzen, weil das funktioniert nicht. So.
Aber das ist spannend, da praktisch irgendwie so eine Art Weiterentwicklung zu sehen. Und du hast mich gerade zumindest auf einen Gedanken gebracht, mit dem ich das auch so für mich ein bisschen abschließen kann. Vielleicht ist es gar nicht, ich sag mal jetzt aus den 90ern bis hier eine lineare Entwicklung, sondern einfach wirklich an diese besonderen Momente auch geknüpft. Besondere Momente klang jetzt fast schon ein bisschen zu positiv. Aber du weißt, was ich meine. Eben, was du eben alles aufgezählt hast, was für 2020 gilt und was dazu führt, dass aus irgendeinem Grund jeder über die Top 10 Verschwörungstheorien Bescheid weiß, weil sie einem überall entgegenschallen, wenn man das Internet betritt. Aber den Spike gab es ja auch nach 2001, also nach 9/11. Da gab es ja auch gefühlt jedes Jahr mindestens, auch damals ja, wo das Internet noch nicht so groß war, diese ganzen Geschichten mit was an Inside Job und das war die CIA, das war das. Vielleicht ist es
ja. Ja, da gibt's ja dieses unfassbare, das konnte man früher ganz normal googeln, ich weiß nicht, ob das noch da ist, dieses Video, wo man eigentlich ganz klipp und klar widerlegt hat, dass 9/11 wirklich passiert ist. Oder dass es halt durch terroristische Hand passiert ist, sondern halt, es war ja so eine Doku, eine richtig aufwendige Dokumentation. Ja. Und die habe ich ja damals auch geguckt mit 17, 18, 19 irgendwann mal. Und war auch so, oh, das ist ja krass, ey. Das war wirklich, das ist ein Inside-Job. Keine Ahnung, da war das natürlich auch ein Riesenthema. Aber ja, das ist. Dieses Verschwörungstheorien-Thema halte ich für so wahnsinnig schwierig, weil es so vielseitig ist, weil es so vielschichtig ist, weil es so viel gibt, weil so viele Ehren mit einschließt. Und ja, wenn dann noch so eine Sektenebene mit reinkommt, dann wird es halt wahnsinnig kompliziert. Ja. So, deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen am Straucheln, weil ich gerade ich kann meine Gedanken gerade gar nicht genug dazu sortieren, weil das auch alles einfach die letzte Zeit sehr viel war. Also weil ich halt auch einfach, ich gucke mir fast jeden Tag ein Dekaldent-Video an, wie der wieder irgendwie sich den neuesten Quatsch reinzieht und halt witzig kommentiert, wie halt wieder irgendein Trottel was von sich gibt und wieder der Heiko Schrank wieder sagt, ja, ich bin da reingeschrieben wie Mohammed Ali in Ring, versteht er? Und dass wieder seine Scheiße von sich gibt und erzählt, erstmal die Glocke läutet eine Minute. Ich kann dieses Thema, ist mir zu viel gerade.
Nee, so. Ich glaube, das ist auch dann so ein bisschen, das erklärt's, weil ich habe mich dem kompletten Thema ab einem gewissen Punkt verschlossen. Ich glaube, das letzte, was ich wahrgenommen habe bis heute, war das wunderschöne Video, was ich auch hin und wieder gerne sehe, von Attila Hildmann vom Kanzleramt, aber nur wegen dem Reinruf, der da kommt. Wobei, ich glaube, explizit sind wir eh schon, ne? Also Attila, du, ne? Fand ich mega, das finde ich toll, das erfreut mich immer. Und jetzt habe ich mir das heute nochmal so, weil QAnon, Anonokron, ich wusste, das ist Quatsch, aber ich wusste halt nicht, wie tief geht's. Und ich glaube, ich habe heute einfach auch zu tief in den Abgrund geguckt. Und ich finde das aber, ja. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch eine gewisse Distanz zu einfach bewahrt, weil es einfach Stress ist, der zu nichts führt. Zeitgleich aber auch ganz spannend, wenn man sich unter der Brille dann eben diese Folge nochmal anguckt und dann eben zu dem Urteil kommt, die ist ja eigentlich total harmlos. Wo man dann auch sieht, klar, die Simpsons sind zeitlos, aber die Zeit geht halt auch weiter.
Voll, voll. Ich würde mal interessieren, wie so eine Folge heute aussehen würde.
Das Ding ist, ich glaube, es gibt Staffeln, in der Staffel 20 plus gibt es nochmal eine Sektenfolge. Die fand ich aber inhaltlich nur so mittel. Also, die hat mich nicht so krass unterhalten, aber da ist halt alles nochmal ein Stück weit rabiater, wobei es dann mehr so fast in die Richtung von dem Bhagwan-Kult nur auf christlich getrimmt geht.
Okay. Muss ich mir irgendwann mal angucken.
Ja, vielleicht in einer der zukünftigen Staffeln irgendwann.
Bock drauf. Einfach, ich habe immer so ein bisschen Angst vor den neuen Folgen. Ich bin immer so ein bisschen so, dass wir
aber da fürchte ich hin irgendwann.
Da führe mich mal ran. Du bist da schon ein bisschen tiefer drin in der ganzen späteren Simpsons-Ära. Ja, das ich merke, dass wir so ein bisschen um das Thema rumtänzeln und dass es sehr schwer greifbar ist an der Stelle. Deswegen würde ich, glaube ich, langsam für heute einen Haken dran machen. wenn du nichts mehr dazu hast, also du kannst den Sack auch gerne zumachen.
Nee, ich habe tatsächlich versucht, das eben schon mal so ein bisschen irgendwie zu fassen und nochmal irgendwie auf einen Nenner zu bringen, weil es ist zu groß, um es hier zu besprechen. Es ist auch zu komplex und es ist auch nichts, womit wir uns jetzt geil auseinandersetzen wollen, weil wir haben halt Bock auf Simpsons. Und wenn die Simpsons gesellschaftlich relevant sind, ist mega geil, aber deshalb müssen wir jetzt keinen Deep Dive machen.
Nee, und es darf vor allem auch nicht zu sehr künstlich herbeigeführt werden. Ja, genau. Wir haben viel ein Thema rausgesucht. Ich glaube, mehr als das, was wir jetzt gerade dazu sagen können, gesagt haben, können wir nicht sagen. Wie gesagt, um nochmal ein bisschen zusammenzufassen, das ist ein sehr klassisches Modell von Verschwörungstheorien, beziehungsweise was da aufgearbeitet wird, beziehungsweise was ja auch als gegeben durch die Steinmetze präsentiert wird. Es fühlt sich sehr nach den 90ern an. Es ist eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen, als wir es heute kennen. Wir sind heute in einer Zeit, wo uns das, wenn wir viel im Internet sind, nochmal ganz anders entgegenschlägt, auch viel aggressiver, Theorien sind aggressiver, die Leute, die dahinter stehen, sind aggressiver. Das Internet ist generell aggressiver, das gab es alles damals noch nicht, deswegen ist es allein das macht die ganze Sache schon, muss man es aus klassischer Sicht betrachten. Ja. Nichtsdestotrotz ist es eine kleine Folge, die ein bisschen den Ansatz mitbringt, sonst hätten wir es damals nicht in der Schule geguckt. Für unseren Lehrer war das damals eine Folge, wo er gesagt hat, das zeigt ein bisschen was über Sekten und das zeigt gar nicht so sehr auf Verschwörungstheorien, sondern eher um dieses Sektenthema, um diese Exklusivität, um dieses sich abkapseln, dieses wir sind was Besonderes, wir stehen alleine da. Aus der Sicht war das damals eine extrem wichtige Folge, ist es vielleicht heute im kleinen Rahmen immer noch, aber es ist einfach sehr, sehr viel dazugekommen. Und deswegen würde ich sagen, die Aktualität dieser Folge ist tatsächlich jetzt im Gegensatz zu anderen Folgen, wir werden auch noch ein paar in Angriff nehmen, wo es auch Bezüge gibt, die wirklich noch, wie hatten wir auch schon, ne, also auch die Pucci-Folge oder was, da sind ja auch noch Sachen drin, die man bis heute, wenn man es auf Star Wars oder sowas münzt, sehr gut nachvollziehen kann. Hier muss man halt irgendwann sagen, ja, das Thema hat sich so ein bisschen irgendwann abgenutzt, beziehungsweise ist in eine andere Richtung gegangen. Und deswegen da der Cut. Zu der Steinmetz-Folge, die trotz allem eine unfassbar gute, witzige und vor allem oft, wie gesagt, als Referenz genutzte und zitierte Folge ist.
Also das kann ich eigentlich so nur unterschreiben. Das ist eine unfassbar gute Folge, die kann man sich gut angucken. Die wurde halt von der Realität überholt.
Leider.
Ja.
Schade.
Tatsächlich schade. Aber vielleicht ist die Folge, also jetzt nicht unsere Podcast-Folge, sondern die Simpsons-Folge dann auch einfach so ein Stück weit auch Balsam für die Seele. Weil es dann doch auch einfach mal ein einfach nur witziger Content ist, weißt du? In dem Moment.
Ja, voll. Voll. Naja. Ach, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Jetzt haben wir normalerweise immer ja, sagen wir, was die nächste Folge sein wird. Du hast die Liste vor dir, oder?
Ich hab die, also das Problem ist ja, unsere Liste ist ja, von der sind wir ja ein bisschen abgewichen. Ich hätte aber einen Kandidaten. Ich würde dir den jetzt so präsentieren, als hätten wir darüber schon viel gesprochen. Und du sagst mir dann, ob du das cool findest. Ja. Weil ich würde gerne über die Filmfestival-Folge sprechen.
Ich glaube, dann nehmen wir die
Filmfestival-Folge. Ich glaube, das könnte eine richtig schöne nächste Folge sein. Die ist auch nicht, also ich sag mal, die ist weit weniger brisant. Was die Verbindung zum Aktuellen betrifft, die finde ich einfach schön. Und wir bleiben damit, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, sogar in Staffel 6. Also ihr müsst nicht mal die Staffel wechseln. Ihr könnt in derselben DVD bleiben. Denn es ist Staffel 6, Folge 18.
So 6 Folgen später. 6. Staffel sehr, 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 sehr stark. War nicht auch die Monorail-Folge in der 6? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das 5?
Ja gut, ich glaube, wir hatten auf jeden Fall schon Staffel 6 was drin, aber dann sieht man jetzt halt tatsächlich unbewusst gewählt, wir haben einen gewissen Staffelfavoriten fürs Erste zumindest gefunden.
Ja, die hat einfach wahnsinnig viele gute Folgen. Finde ich sehr, sehr schön. Filmfestival finde ich eine ganz tolle Folge. Und da freue ich mich total drauf.
Ich glaube, dann machen wir uns da eine schöne Zeit mit.
Gut, ihr Mäuse. Dann sage ich an dieser Stelle schon mal tschüss. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns dann 2 Wochen wieder. Dann mit der Filmfestival-Folge. Und die letzten Worte gebühren Lukas. Ciao.
Ja, viel kann ich gar nicht sagen. Es war ein wilder Ritt heute. Es ist eine tolle Folge gewesen und ich freue mich sehr auf die nächste. Und damit wünsche ich euch eine gute Zeit. Schaut auf Instagram vorbei, @diegelbenleute. Und das war's dann von mir. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.